Liebe Gemeinde, Gott so zu loben, mit unseren Worten, unseren Liedern, mit unserem Leben, das sich ihm hingibt, das ist sicherlich vielleicht der höchste Sinn und Zweck unseres Lebens als Menschen. Und glücklich sind wir, wenn uns das aufgegangen ist und wenn wir das leben, wenn unser Herz da schlägt. Aber das ist oft ein Weg, dahin zu kommen. So Gott zu loben, ihn so zu preisen und so sich zu verstehen und zu erkennen, dass einer, der zum Lob Gottes geschaffen ist. Und das wird ja das Schwerpunktthema am nächsten Thema sein, am Ende des Januar. Und wir werden einige Wege abschreiten, um immer wieder auch an diesem Punkt zu landen, vor diesem Gott uns einzufinden. Aber um das den Menschen zu vermitteln, bedarf es doch noch einiger Erklärungen oder einiger Fragen, auf die wir eingehen dürfen. Fragen, die Menschen sich stellen, die den Sinn und das Ziel ihres Lebens noch nicht gefunden haben. Denn die Suche nach dem Sinn und dem Ziel unseres Lebens beschäftigt ja nicht nur uns, sondern eigentlich schon die Menschheit seit Tausenden von Jahren. Und irgendwann in seinem Leben fängt jeder an, sich diese Frage einmal zu stellen. Und das wird für ihn dann auf einmal wichtig, weil er merkt, ich habe einen Mangel. Ich brauche mehr, ich komme so nicht klar, wenn ich nicht weiter sehen kann für mein Leben. Ein Professor der Philosophie einer Universität in Illinois in Amerika schrieb einmal 250 bekannten Wissenschaftlern, Philosophen und Denkern der Welt. Und er stellte ihnen eine Frage. Die Frage, nämlich, was ist der Sinn ihres Lebens? Eine ganz einfache, schlichte Frage. Die Antworten sind sehr unterschiedlich ausgefallen, wie man sich denken kann. Einige haben Verständnis für den Sinn in ihrem Leben gefunden und konnten ihn ausdrücken. Andere haben geschrieben, dass sie sich selbst irgendeinen Sinn für ihr Leben gesucht haben, den sie nun versuchen umzusetzen. Natürlich gab es auch einige, mehrere, die zugegeben haben, dass sie keine wirkliche Ahnung vom Sinn des Lebens haben. Ein paar andere haben den Verfasser, Professor Moorhead, gebeten, ihnen doch zu schreiben, wenn er als Antworten auf die Fragen Antworten gefunden hätte, ihm Antworten zugekommen wären auf diese Frage, damit auch sie das zu übernehmen könnten oder für sich prüfen könnten. Und es war nicht nur einer, der geschrieben hat, meiner Meinung nach gibt es keinen Sinn des Lebens und ich habe auch aufgehört, danach zu suchen. Das ist eine tragische Aussage, ein tragischer Satz, ein tragisches Leben, denn ein Leben ohne Ziel macht keinen Sinn. Es lohnt sich nicht, glaube ich jedenfalls auch, zu leben, ohne einen Sinn im Leben gefunden zu haben. Es sei denn, mich treibt die Frage nach dem Sinn des Lebens noch um. Ja. Auch die Bibel beschäftigt sich mit der Frage. Es gibt sogar ein Buch, das sich ausschließlich mit dieser Frage beschäftigt. Was ist eigentlich der Sinn von all dem, was wir hier auf der Erde erleben? Er schlägt sich mit dieser Frage herum und ist fast daran verzweifelt. Es gehört zu den Büchern, die nicht so oft auf den Zetteln der Bibellesepläne stehen und die wir auch gerne mal überlesen, weil das ist irgendwo uns fremd und unverständlich. Manche wissen, wovon ich spreche, das Buch des sogenannten Predigers Salomo, so heißt dieses Buch, neben den Sprüchen, in dem Hohelied, Beiträge, die dem König Salomo zugeschrieben werden. Und mit diesem Buch haben sich dann noch viele Ausleger herumgeschlagen und wir wollen einmal hineinhören in das, was diesen Mann bewegt hat. Im Kapitel 1, Vers 1 bis 5 und dann Vers 13 und 14, da lesen wir: In diesem Buch sind die Worte des Predigers aufgeschrieben. Er war ein Sohn des David und herrschte als König in Jerusalem. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger Salomo. Nichts hat Bestand. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Der Mensch plagt sich in seinem Leben sein Leben lang ab. Doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Generationen kommen und gehen. Nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter, dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Ich gab mir viel Mühe, alles auf der Welt mit meiner Weisheit zu erforschen und zu begreifen. Doch was für eine große Last ist das? Gott hat sie den Menschen auferlegt, sie sollen sich damit abmühen. Ich beobachtete, was auf der Welt geschieht und erkannte, alles ist vergebliche Mühe. Gerade so, als wolle man den Wind einfangen. Haschen nach Wind, wir kennen diesen Ausdruck vielleicht besser. Wir spüren förmlich, wie hier der Mann ringt mit diesen Fragen und wie er schier zu keiner Antwort gelangt. Ja, wenn er schon nicht die Antwort findet, wie sollen wir dann Antwort finden auf die Frage für eine tragfähige Grundlage unseres Lebens? Ich denke, dieses Buch ist eine Etappe auf dem Weg, auf den jeder Mensch einmal kommt, wenn er sich diese Fragen stellt, um daran zu bleiben, um nicht aufzugeben, denn dieses Buch ist nicht das letzte gewesen, das in der Bibel aufgenommen worden ist. Was ist der Sinn meines Lebens? Zweitens, was ist der Wert meines Lebens? Und was ist das Ziel meines Lebens? Diese drei Fragen wollen wir heute Morgen, oder möchte ich, dass wir uns damit heute Morgen befassen, Sinn, Wert und Ziel. Dieses Buch des Prediger Salomo kann wirklich ratlos machen. Es ist ein philosophisches Buch. Salomo fragt und versucht, innerhalb dieser Welt eine Antwort zu finden. Aber er findet sie nicht hier und er ist damit in guter Gesellschaft. Die Philosophie, die Lehre von der Weisheit, von der Kenntnis, die Philosophie versucht seit Jahrtausenden, diese Welt zu erklären und sagt von sich selbst, dass sie dies nicht kann. Man spricht vom Skandal der Philosophie. Im Lexikon kann man dazu lesen, mit dem Skandal der Philosophie meint man den Umstand, dass die Philosophie im Lauf ihrer Jahrtausenden alten Bemühungen noch keine Erkenntnis zutage gefördert hat, die anerkanntes Allgemeingut für alle geworden wäre. Sodass man also jetzt hingehen kann und schlägt ein Zentralbuch der Philosophie auf und findet dort den Sinn des Lebens. Irrtum. Aber gibt es keinen echten Sinn im Leben, dann ist es letztlich vollkommen egal, was wir glauben, was wir meinen, was wir tun. Václav Havel, der ehemalige tschechische Präsident, hat dazu gesagt, die Tragödie des Menschen besteht nicht darin, dass er im Grunde immer weniger über den Sinn des Lebens weiß, sondern dass es ihn immer weniger beunruhigt. Für viele geht es also nur darum, so lange am Leben zu bleiben, wie es irgendwie geht. Aber wofür? Da bleibt eines eigentlich nur übrig. Wenn es schon keinen Sinn des Lebens gibt, dann will ich es wenigstens genießen und bis zum letzten Tropfen es auskosten. Das ist die Antwort, die in der Lust, im Gewinn der Freude und der Gefühle die Antwort sucht auf die grundlegende Frage, wozu ich da bin. Das nennt man Hedonismus. Eine Richtung, in der die persönliche lustvolle Befriedigung des Menschen das höchste Maß aller Dinge ist. Die Antwort, die hier diese Menschen geben, die natürlich auch nichts von Gott wissen, ist: Denk nicht groß über diese Fragen nach. Genieß einfach das Leben. Have fun. Frei nach dem Motto: Vergiss das Lenkrad, lass uns einfach durch dich Gas geben. Aber ein Lebensentwurf, der dieses Lustprinzip als oberstes Prinzip, als oberstes Ziel hat, lässt sich nicht durchhalten. Denn was mache ich denn in Situationen, wenn Leid kommt, wenn Probleme kommen, wenn mir all das, was mir Spaß gemacht hat, vielleicht aus der Hand genommen wird? Wenn man sich dann an Gott auf einmal erinnert, ist das unfair. Es lässt sich nicht durchhalten. Das Leben funktioniert so nicht. Zweifellos. Menschen sind zu, und wir alle zu, tiefen Gefühlslustempfindungen, Gefühlserfahrungen fähig. Und auch das gehört dazu, wie Gott uns geschaffen hat. Aber die Antwort, die Menschen geben, die für die das einzige Sinn im Leben ist, für die wird dies zum Ersatzgott. Und er wird ganz schnell gestürzt, wenn das Leben anders läuft, als es ihnen gefällt. Dies funktioniert nicht beim Autofahren. Es heißt zwar, dass irgendwann das selbstfahrende Auto kommen soll, aber ich halte das für vollkommen überflüssig und unnötig. Dann soll er mit dem Zug fahren, wenn sie nicht lenken wollen. Aber das funktioniert, bis jeweils sowas entsteht, funktioniert einfach nicht. Einfach Gas geben, ohne zu lenken, ohne zu programmieren. Das wäre die Katastrophe. Die Antwort der Philosophen hilft nicht weiter. Diese hedonistische Antwort, wenn sie alles ist, hilft auch nicht weiter. Aber es gibt dann noch die Erfolgstrainer und Selbsthilfebücher, die überall angepriesen werden. Die sagen im Grunde immer das Gleiche. Machen Sie sich bewusst, was Ihnen wichtig ist. Denken Sie über Ihre Träume nach. Setzen Sie sich Ziele. Finden Sie Ihre Gaben heraus. Nehmen Sie sich viel vor. Seien Sie diszipliniert. Glauben Sie daran, dass Sie es schaffen können. Geben Sie niemals auf. Nun, solche Ratschläge können schon einem helfen, ein erfolgreiches Leben zu führen. Jedenfalls bei einigen geht das. Aber was einem eben dort bei diesen Seminaren oder Erfolgsbüchern nicht vermittelt wird, ist die Frage, für was man denn nun leben soll, worin die Ziele denn bestehen sollen, für die sich lohnt zu leben, wofür lohnt es sich letztlich sein Leben einzusetzen. Es gibt Menschen, die alle ihre Ziele erreichen, die sich viele Träume erfüllt haben, aber dann stehen sie vor der Frage, und was kommt jetzt? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Es muss doch Leben mehr als dies alles geben. Ja, steht in der Bibel auch ein ernüchternder Satz. Was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch Schaden nehme an seiner Seele? Rick Warren beginnt sein Buch Leben mit Vision mit einer überraschenden Feststellung. Er beginnt mit dem Satz, es geht nicht um Sie. Es geht nicht um dich. Merkwürdig, aber es geht weiter. Es geht in ihrem Leben um weit mehr als um Sinnerfüllung, Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit oder Glück. Es geht um mehr als ihre Familie, um mehr als ihre Karriere oder die Künsten, Träume und Vorstellungen, die sie sich machen können. Wir stellen nämlich die verkehrten Fragen. Wir fangen am falschen Ende an. Wir fangen bei uns selbst an. Wir stellen Fragen, wo sich alles um uns dreht. Was soll ich werden? Was soll ich aus meinem Leben machen? Meine Ziele, meine Träume, meine Vorstellungen. Das versuchen ja so viele und kommen doch nicht wirklich zum Ziel und zum Sinn des Lebens. Solange nämlich wir nur um uns selbst kreisen, werden wir paradoxerweise, eigentümlicherweise das Ziel unseres Lebens nicht finden. Nun, die Antwort darauf oder eine der Antworten auf diese merkwürdige Erfahrung gibt uns die Bibel selbst. Paulus schreibt in die Römer im Kapitel 11, Vers 36, so zusammenfassend, denn von ihm, nämlich von Gott und durch Gott und zu Gott sind alle Dinge geschaffen worden. Von Gott, das heißt, alles, auch unser Leben, kommt also von Gott her. Alles ist durch ihn geschaffen worden. Er hat es selbst gemacht und es ist zu Gott erschaffen worden. Es ist alles für ihn erschaffen worden. Alles findet erst, wenn es in Beziehung zu ihm gesetzt wird, seine wahre Bedeutung, seinen wahren Sinn. Wenn wir die Erscheinungen, die wir in der Natur beobachten, wenn wir die wunderbare Schöpfung sehen, dann werden wir, wenn wir sie in Beziehung zu Gott setzen, auf einmal erkennen, ja, es ist ja ihm, dem dadurch die Ehre zukommt. Und auch unser Leben findet nur dann ihren Sinn, wenn wir erkennen, auch wir sind ja zu Gott, wir sind für Gott geschaffen worden. Nur in einer Beziehung zu ihm, wenn es sie denn gibt, finden wir Sinn und Erfüllung. Es bedarf vermutlich bei jedem Menschen einen gewissen Weg zu gehen, bis er zu dieser Einsicht bereit wird, bevor er an sich selbst verzweifelt und das ewige Kreisen um sich als einen Fehler erkennt. Denn nach dem, was die Bibel sagt, erklärt sie das auch. Sie sagt nämlich, du hast dich nicht selbst erschaffen. Du hast dich nicht selbst ersonnen, sondern ein anderer. Gott ist es, von dem du her entstanden bist. Wenn du also den Sinn und den Zweck deines Lebens erkennen möchtest, musst du bei Gott anfangen. Musst du zu Gott hin denken, zu Gott hin dich bewegen, um das zu erkennen. Denn er hat dich ersonnen. Dann wirst du von ihm her den wahren Sinn deines Lebens finden können. Die Bibel ist ja ganz klar, dass, wenn sie sagt, nur in Gott finden wir unseren Ursprung, unsere Identität, unseren Sinn, finden wir unsere Bedeutung, finden wir unser Ziel. Jeder andere Weg führt, und das ist für mich, wenn ich die Menschen beobachte, ziemlich bestätigt, dass alles andere führt in die Irre. Bereit zu sein, sich loszulassen, sich um sich selbst zu kreisen, offen zu sein für das, was die Bibel sagt, dass wir von Gott herkommen. Dann kommt die Frage nach dem Sinn des Lebens in eine neue Richtung. Denn wenn wir unser Leben dort besser wiederfinden können, mit dem, was wir haben und mit dem, was uns fehlt. Den Sinn meines Lebens, diesen Sinn finde ich nur, wenn ich Gott einbeziehe. Nur bei Gott finden wir, davon bin ich überzeugt, den Sinn unseres Lebens. Worin liegt der Wert unseres Lebens? Es kann frustrierend sein, wenn wir im Blick auf unser Leben irgendwann resignierend feststellen müssen, es hatte doch alles keinen Wert. Haschen nach Wind. Wir haben uns eingebracht. Wir haben uns abgemüht, aber keiner honoriert das. Wenn wir keine mehr nützen, kommen wir auch nicht mehr vor. Wir fühlen uns dann abgeschoben und weggeworfen. Da sagt ein Vater seinem Sohn immer wieder, merke dir, Sohn, nur das ist etwas wert, was etwas nützt. Auch so eine Philosophie unserer Zeit. Nur das ist etwas wert, was etwas nützt, etwas, was greifbare Ergebnisse erzielt, wo man etwas davon hat, wenn man einen Nutzen hat. Der Sohn wird mit dieser Philosophie groß, übernimmt die Firma seines Vaters und als sein Vater alt geworden ist, steckt er ihn in ein Alten- und Pflegeheim. Der Vater ist entsetzt und zornig. Mir verdankst du alles, was du hast und schiebst mich ab. Nun, der Sohn antwortet darauf und ganz kühl lächelnd, was willst du denn? Was hast du mir in meinem Leben beigebracht? Nun, das ist etwas wert, das etwas nutzt. Wem nutzt du jetzt denn noch? Ja, das ist bitter. Wenn dann solche Lebensphilosophie am Ende sich selbst, ein Selbst trifft und als völlig wertlos und schädlich sich erweist. Die Bibel sagt uns dagegen, dass jeder von uns für Gott wichtig ist. Dass darin der Wert unseres Lebens zu finden ist. Im Psalm 139 finden wir wunderbare Worte. Zum Beispiel Vers 13 und 14. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Noch als du gar nicht geboren wurdest, als deine Mutter dich noch in sich trug, hat sich Gott schon um dich gekümmert. Auch wenn du vielleicht nicht geplant wurdest von deinen Eltern, auch wenn du denkst, du bist zufällig nur auf dieser Welt, Gott hilft dir, weil er dich geplant hat. Du bist gewollt, wer kennt denn nicht dieses Lied, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Es gibt gewiss ungewollte Schwangerschaften, aber es gibt keine ungewollten Kinder. Es gibt wohl ungewollte Schwangerschaften, aber es gibt keine ungewollten Kinder. Jedes menschliche Wesen, das auf dieser Welt lebt, hat Gott lieb und hat mit ihm etwas Gutes vor. Darum steht im Psalm 139, Vers 16 ja auch noch, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner da war. Jeder einzelne Tag, den du auf der Erde lebst, ist schon in Gottes Gedanken festgehalten. Sehen wir es einmal von der Warte, und erkennen, so wichtig bist zu Gott, dass er jedes Detail deines Lebens zum Voraus kennt. So wichtig bist du ihm und so tief kennt er dich. Ich spüre das Staunen des Psalmisten über diesen Worten, über diese Entdeckung, die er da gemacht hat. Also jeder von uns findet seinen Wert darin, dass er erkennt, er ist von Gott geschaffen und hat von ihm Bedeutung. Du bist Gott wichtig. Er hat viel mit deinem Leben vor. Aber das ist noch nicht alles. Bevor du geboren wurdest, hatte Gott nämlich noch etwas im Sinn. Im Epheserbrief heißt es, zusammengefasst Vers 4 und 5, in seiner Liebe hat er uns dazu vorbestimmt, seine Kinder zu sein, und zwar bereits bevor der Weltgrund gelegt war. Auch hier stehen wir wieder vor dem Wunder des Wissens und der Liebe Gottes, noch bevor diese Welt entstanden ist. Da hatte er schon etwas mit dir und mir vor. So wertvoll sind wir ihm. Es war Liebe, die uns das Leben gerufen hat. Manchen fällt dieser Satz vielleicht schwer zu unterschreiben, aber versuche es. Es war Liebe, die dich auch ins Leben gerufen hat. Gott musste dich nämlich nicht schaffen. Er musste die Welt nicht schaffen. Aber er tat es trotzdem. Warum tat er es? Ganz einfach darum. Weil Gott Liebe ist. Er wollte ein Wesen schaffen, dem er seine ganze Liebe schenken kann, das diese Liebe aufnimmt und sie erwidert. Wir sind Geschöpfe Gottes. Aber das heißt noch nicht, dass wir alle Kinder Gottes sind. Das hört man ja manchmal so, wir sind alles Kinder Gottes. Nein, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Aber ein Kind hat eine persönliche Beziehung zu seinem Vater, zu seinen Eltern. Und das kann nun wirklich nicht jeder von sich behaupten. Das weiß auch noch nicht jeder. Und es ist nicht noch nicht jedem aufgegangen. Als Geschöpfe werden wir geboren, aber zu Kindern müssen wir noch werden. Neugeboren werden, erneuert werden durch Jesus. Damit das möglich werden konnte, hat er Jesus auf die Welt gesandt. Und bei Jesus kann man ablesen, wie so etwas aussieht. So eine Beziehung zu Gott als Kind sieht man bei Jesus. So ist das, wenn man Gott zum Vater hat. Jesus hat diese Beziehung gelebt und er wollte nicht damit allein bleiben, sondern er wollte, dass auch wir in eine solch vertrauensvolle, hoffnungsvolle, sinnerfüllte Beziehung hineinkommen. Er wollte uns eine Beziehung zu diesem Schöpfer ermöglichen, dass er auch unser Vater wird. Das ist das Größte, was uns im Leben passieren kann, wenn das zu unserer Erfahrung wird. Bedeutsam zu werden, weil man ein geliebtes Kind von Ewigkeit her schon vor Gott gedacht und dann gemacht worden ist. Kind Gottes, ein Kind Gottes zu werden, diesen Jesus, der diese Beziehung zu Gott gelebt hat, diesen Jesus in sein Leben einladen, dass er in uns diese Beziehung geboren werden lässt, dass sie in uns entsteht, bringt uns in ein Leben wie Jesus in der Gemeinschaft mit dem Vater hinein. Was gibt es Schöneres und Wertvolleres? Ich wüsste eigentlich nicht wirklich etwas, als von Ewigkeit her ein Geliebter dieses Gottes zu sein, ihn Vater nennen zu dürfen, bei ihm für Zeit und Ewigkeit aufgehoben zu sein. Wer bietet mehr? Und das zu wissen, ist mehr als alles andere. Es ist doch mehr als Erfolg. Gott möchte auch, dass wir erfolgreich sind. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber was ist denn, wenn man scheitert? Was ist, wenn der Erfolg ausbleibt und wir vor einem Scherbenhaufen stehen? Was ist dann mit dem Erfolg? Auch Kindern Gottes kann es passieren, dass sie scheitern. Ja? Aber ihre Beziehung zu Gott muss damit nicht auch zugleich auch scheitern, sondern das ist dann die Erfahrung, die hier mit vielen Kämpfen und Seelsorger verbunden zu entdecken, dass ich trotz allem noch ein von Ewigkeit der geliebtes Kind meines Vaters bin. Das hilft, glaube ich, das unter die Füße zu kriegen. Das allein, diese Beziehung zu Gott berufen zu sein, das allein gibt unserem Leben echte Bedeutung. Und dass es jedem passieren kann, dass er von heute auf morgen seine Berufstätigkeit nicht mehr ausüben kann, wissen wir auch. Und dann? Nein, das gibt deinem Leben Bedeutung, dieses von Ewigkeit der geliebte Kind zu sein, mit dem er so viel vorhat. Und wenn wir diese geliebten Kinder sind, ist es unsere Aufgabe, dass wir genau diese Liebe Gottes in die Welt hineinbringen, dass wir sie verbreiten durch unser Leben, durch unsere Worte, durch das, was wir sind und was wir tun. Ein bedeutsames Ziel, das wichtigste Ziel. Denn was braucht diese Welt? Frieden, und sie braucht Menschen, die die Liebe Gottes hineintragen in diese kalt gewordene Umgebung, die kalt gewordene Landschaft unserer Welt. Sinn meines Lebens, Geschöpf und Kind zu sein. Und die Zukunft meines Lebens ist das Dritte. Ich glaube halt, dass wenn Sinn und Wert meines Lebens nur zeitlich sind, auch dies eine Sackgasse wäre. Eine bleibende Bedeutung über den Tod hinaus zu haben. Damit kehren wir nochmal zurück zum Anfang des Predigers, des Buches des Predigers. Denn der hat auch einen Satz geschrieben, der so fast versteckt zwischen anderen Sätzen steht, wo es in Kapitel 3, Vers 11 heißt, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Ich glaube, dass er diesen Gedanken von Gott in sein Herz bekommen hat. Da findet also dieser Prediger, der sich so abmüht mit dem Haschen nach Wind, mit der Vergänglichkeit und Hinfälligkeit, Sinnlosigkeit alles Lebens, plötzlich hat er einen Geistesblitz. Und er erkennt, es gibt doch mehr. Es gibt doch mehr als nur das, was ich hier sehe. Die Antworten des Predigers sind vielfältig. Wer auch mal wird, sich damit genau zu befassen. Aber dies beeindruckt mich immer. Denn warum fragen wir Menschen nach bleibenden Sinn überhaupt? Antwort, weil Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Sonst würden wir gar nicht danach fragen. Warum wollen wir, dass unser Leben nicht zu Ende ist, wenn wir sterben? Warum möchten wir nicht, dass dann alles aus ist? Weil da eine Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz und Kopf von Gott gepflanzt worden ist. Nenne mir eine bessere und stärkere Antwort als diese. Es ist für mich immer faszinierend zu sehen, wie die Bibel einen Weg geht und die Antworten, die der Mensch wirklich hat, aufgreift. Die Fragen des Menschen aufgreift, die er wirklich hat, um Antworten hineinzugeben, die uns auf den Weg bringen. Es ist dieser unangeborene Trieb nach Unsterblichkeit zu predigen. Das Gefühl, dass wir eigentlich für immer leben sollten. Alle Lust will Ewigkeit, tiefe Ewigkeit, hat sogar ein Gottesleugner wie Nietzsche einmal ausgerufen. Warum? Weil Gott die Ewigkeit in sein Herz gelegt hat, wie in jedes von uns. Das uns leitet auf dem Weg mit unseren Fragen hin zu den Antworten, die durch Jesus uns gegeben werden. Diese Erde, ihr Lieben, ist erst der Anfang. Wir sind dazu geschaffen, ewig zu leben, in dieser Liebesbeziehung ewig bei ihm zu sein. Was ist der Traum aller Liebenden? Verbunden zu sein, ganz nahe dem Geliebten. Mit dem Geliebten und Liebenden, diese Gemeinschaft, dieses Beieinander zu sein, man kann gar nicht genug davon haben, ist auch ein Sinnbild für die Ewigkeit. Das ist alles anders langweilig. War die Zeit, wo wir richtig verliebt waren, langweilig? Gott will eine solche Beziehung auch zu uns. Das ist tiefe Freude. Das ist Lust. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Nun könnte man sagen, gut, wenn das so ist, wenn also dieses Leben ein ewiges Leben ist, das heute beginnt und dann in Ewigkeit weitergeht, dann ist dieses Leben ja gar nicht mehr so ganz wichtig, oder? Dann ist es ja nur, ja, komm halt irgendwie durch. Nein, ich finde, das ist eine große Hilfe, jetzt unser Leben im Licht der Ewigkeit zu versuchen zu sehen. Dass wir das hineinholen in unser Leben, denn das verändert nachhaltig unsere Werte. Dann fangen wir an, nach dem Willen dieses Gottes zu fragen, der uns dazu berufen hat, ewig bei ihm zu sein. Wir fragen, was ist dir wichtig? Und dann haben wir auch das Vertrauen, dass das, was Gott wichtig ist, auch für uns gut ist. Und dass das für uns auch Freude und Lebenserfüllung mit sich bringt. Ja, Gott möchte, dass wir ein sinnerfülltes Leben haben. Gott möchte, dass wir eine tiefe Freude haben. Siehe, ich verkündige euch große Freude, steht am Anfang an über unserem Leben. Das ist Gottes Wille für uns. Dann werden wir auch unsere Zeit, unser Geld sinnvoll nutzen. Dann fragen wir, was kann ich jetzt damit anfangen, Herr? Wie kann ich es am besten einsetzen, dass es dir am meisten Ehre macht, dass es für Menschen positive Auswirkungen hat? Auf einmal wird das wichtig, auch unser Geld und Gut einzusetzen für ihn. Und statt auf Geld und Ansehen werden wir einen größeren Wert darauf legen, dass unser Charakter gebildet wird, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir Menschen werden, die integer sind, von denen anderen sagen, ja, auf den konnte man sich verlassen. Der strahlt etwas aus von dem, was er geglaubt hat. Unser Charakter wird gebildet in der Gemeinschaft mit Jesus. Es ist wichtiger als Geld und Gut. Unsere Beziehungen werden auf einmal von grundlegender, viel größerer Bedeutung, weil Beziehungen ist ein Lieblingswort Gottes. Gott liebt Beziehungen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Eine ewige, liebevolle Beziehung. Gott liebt Beziehungen mit seinen Menschen, mit uns. Er liebt Beziehungen und wir dürfen auch Beziehungen lieben zu anderen. Ganz natürlich. Und dadurch das auszustrahlen, was er in unser Leben hineingelegt hat. Dann hören wir vielleicht auch auf, immer neuen Trends und Moden nachzulaufen, dem, was gerade in ist. Dann gewinnen wir eine gewisse Gelassenheit, das kommt und geht wieder und kommt wieder. Man sieht mal in die Kleiderschränke vielleicht manche, da sieht man das. Und man lernt dabei Gelassenheit. Ja, dann musst du dein Leben nicht mehr bis zum Letzten auskosten. Dann musst du nicht die 100 Orte auf der Erde gesehen haben, die man angeblich gesehen haben muss, um sinnvoll gelebt zu haben. Und dann werden wir unseren Einsatz mit unserem Einsatz im Bereich Gottes uns zur Verfügung stellen, dass diese Werte, dass dieses Leben, das Jesus bringt, dass unserem Leben Sinn gibt, dass es andere auch kennenlernen. Wir dürfen durch unser Leben den Anbruch der Gottesherrschaft in dieser Welt mitgestalten und dürfen bei seiner Vollendung in Ewigkeit teilhaben, mit dabei sein, mit Teil von diesem wunderbaren Plan Gottes zu sein. Auf diese Weise bereiten wir uns selbst auch auf die Ewigkeit vor. Wenn wir sie hineinholen in unser Leben und von da aus fragen, Herr, was ist jetzt wirklich wichtig? Worauf kommt es wirklich an? Das ist die beste Vorbereitung, einmal für ewig auch bei Gott zu sein. Der Sinn unseres Lebens, wir finden ihn erst, wenn wir von Gott her Fragen und Antworten suchen. Der Wert unseres Lebens bemisst sich darin, dass Gott von Ewigkeit her uns ersonnen hat, uns wunderbar gemacht hat und dass er eine Beziehung der Liebe durch Jesus mit uns möchte, dass wir ihm so wertvoll sind. Und die Zukunft des Lebens heißt, dass das, was hier anfängt, einmal in Ewigkeit vollkommen sein wird. Das uns hilft auch, Entsagungen und Probleme, Schwierigkeiten, Nöten auch besser annehmen zu können, weil wir wissen, das Schönste kommt noch, wie ein Buchtitel heißt. Es ist schwer in unserer Zeit so zu denken. Ich weiß, ich ringe auch darum. Aber es ist, glaube ich, wichtig, gerade in unserer Zeit, Menschen zu werden, die von der Ewigkeit her denken, von der Ewigkeit bestimmt sind. Denn nur von da kann Sinn kommen in das Leben der Menschen und dieser Welt. Gott, helfe uns auf diesem Weg, dass wir tief hineinfinden, Antworten zu finden auf diese Fragen, wozu lebe ich eigentlich? Und ich hoffe und bete, dass die kommenden Monate hier was mit dem biblischen Schwerpunktthema uns ein Stück weiterbringen auf diesem Weg miteinander. Amen.